Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge oder auch zu einem neuen YouTube-Video. In unserer heutigen Folge geht es um die ETF-Rentenversicherung und zwar um die Auswahl einer passenden ETF-Rentenversicherung. Wir gehen gemeinsam wirklich Kriterien durch, worauf solltest du beim Abschluss von einer ETF-Rentenversicherung achten, was sind irgendwie harte Faktoren, die wichtig sind, aber was sind auch weiche Faktoren, die man vielleicht nicht direkt im Blick hat, die man auf jeden Fall zwischen den Tarifen vergleichen sollte, um für sich die perfekt passende ETF-Rentenversicherung zu finden. Eine Folge vollgepackt mit ganz viel Praxiswissen. Deshalb schnappt ihr am besten Stift und Papier und wir legen gemeinsam los. Bevor wir in die einzelnen Kriterien reingehen, möchte ich natürlich nochmal einen ganz kurzen Abriss von der ETF-Rentenversicherung machen, aber nicht zu tief, denn dafür haben wir schon ein Video einmal aufgenommen. Das verlinke ich hier auf dem Kanal. Schaut da gerne mal vorbei. Was ist eine ETF-Rentenversicherung? Was ist das auch im Vergleich zu einem ETF-Depot? All das haben wir schon mal besprochen. Heute geht es ja wirklich um die Kriterien, aber einfach, dass du so ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommst, was ist das überhaupt? Das ist einfach ein ETF-Depot, was in einem Rentenversicherungsmantel drin ist. Es hat folgende Vorteile im Vergleich zu einem Depot, weil wahrscheinlich, wenn du jetzt an diesem Punkt stehst und dir wirklich die Kriterien anhörst für die Auswahl von der perfekten ETF-Rentenversicherung, dann bist du ja schon ein bisschen tiefer im Thema drin. Die Vorteile zu einem ETF-Depot sind auf Nummer eins. Das ist wirklich auch der Hauptvorteil, den ich an einer ETF-Rentenversicherung sehe, einfach aus Finanzplanungsperspektive, ist die lebenslange Rente, die man ausbezahlt bekommt. Ich bekomme, unabhängig davon, wie alt ich werde, ob mein Kapital noch reicht oder nicht reicht, eine lebenslange Rente ausbezahlt. Das ist super, super wichtig und bringt viele Vorteile, denn wenn ich ein ETF-Depot habe, dann rechne ich mit einem gewissen Alter, wie alt werde ich. Aber das können wir leider nicht vorhersehen. Das heißt, ich habe hier Unsicherheitsfaktoren. Und wenn ich es im Depot nicht schaffe, mir einen Puffer aufzubauen, der diese Unsicherheitsfaktoren wirklich deckt, dann ist eine ETF-Rentenversicherung doch die bessere Wahl, weil man hier einfach diese Garantie hat, dass lebenslang ausbezahlt wird. Denn man kann sich vorstellen, im Alter ist es tatsächlich sehr schwierig, wieder an Geld zu kommen. Noch tragischer wird das Ganze leider in der Praxis, wenn man sich Pflege anschaut. Also wenn ich irgendwie im Pflegefall werden würde, das kalkuliert man meistens auch überhaupt nicht im ETF-Depot irgendwie in irgendeiner Form mit ein. Und wenn das passiert, dann ist das Depot gegebenenfalls viel schneller aufgebraucht und dann belaste ich mit dem Thema natürlich auch meine Angehörigen, weil es sich nicht so einfach Geld beschaffen lässt. Und auch hier bietet die ETF-Rentenversicherung Vorteile, weil ich eben eine lebenslange Rente ausbezahlt bekomme. Und zum anderen, weil ich eben hier die Möglichkeit habe, je nachdem, was für einen Tarif ich habe, auch bei Pflegefall nochmal alles ein bisschen umzuändern, nochmal Teilentnahmen beispielsweise zu machen, wenn ich irgendwie was umbauen muss und Co. Also das ist für mich einer der Hauptgründe, den viele unterschätzen bei dem Thema ETF-Depot. Ich glaube, man kann schon viel abdecken über das ETF-Depot. Die Frage ist auch, ob man das will. Da bin ich auch beim zweiten Vorteil, und zwar die Entnahmeplanung. Die muss ich im Depot natürlich selber machen, dass ich halt monatlich irgendeine Rente rausbekomme und die beziehen kann aus meinem ETF-Depot oder dass ich ummünze, dass ich regelmäßig zur Bank gehe etc. und mir das genauer anschaue. Und ich weiß nicht, wie affin man ist, wenn man irgendwie 70 ist, das noch selber zu tun oder ob man im Zweifel dann doch nochmal einen Berater dafür braucht, der das macht. Und bei der ETF-Rentenversicherung macht das wirklich durchgehend der Versicherer für dich, der gestaltet die Entnahmeplanung nach deinen Wünschen. Es wird 5 Jahre, bevor du in Rente gehst, umgeschichtet in Anlagen, die weniger stark schwanken. Das heißt, das Risiko, dass man irgendwie in Krisenzeiten dann doch weniger aus seinem Depot raus hat, weil man dann in Rente geht, ist auf jeden Fall minimiert. Und ja, es ist einfach ein bisschen einfacher. Ich weiß nämlich aus meiner Erfahrung und auch mit Gesprächen mit Freunden oder Freundinnen, die im Pflegeheim arbeiten, eine Freundin, die Leiterin dort ist, die oftmals sagt, schon alleine bei Krankenversicherungsthemen haben viele Anwohner, die eben im Altenheim sind, Probleme, die Rechnungen einzureichen selber, weil sie gar nicht mit den digitalen Einrechnungsbelegen klarkommen. Und da muss man sich natürlich vorstellen und sich überlegen, bin ich irgendwie mit 70 60, 75, 80 in der Lage, noch Entnahmeplanung zu machen aus meinem Depot? Oder haftet das gegebenenfalls dann auch an jemand anderem? Und im Pflegeheim natürlich hat nicht jeder Pfleger Zeit, sich um solche Themen zu kümmern. Und vielleicht hat man auch keine Angehörige, die sich darum kümmern oder will sich nicht darauf verlassen und unabhängig sein. Deshalb sehe ich das schon als ganz wichtigen Punkt und bin einfach sehr davon überzeugt, dass das eine super Lösung ist, eine super Ergänzung wirklich für die Altersvorsorge und für viele nicht alleinig das Depot, sag ich mal, die Masterlösung ist. Weitere Vorteile sind natürlich das Rebalancing und die Steuervorteile, die ich habe. Im Vergleich zu einem Depot habe ich hier keine Kapitalertragsbesteuerung, wenn ich in Rente gehe, sondern ich habe eine Besteuerung mit einem Ertragsanteil, je nachdem, wann ich in Rente gehe. Das heißt, ich habe hier auf jeden Fall einen kleinen Steuervorteil. Aber hier will ich nicht zu tief drauf eingehen, weil wir heute wirklich über die Auswahlkriterien sprechen möchten. Und ich immer sage, Steuervorteile sind gut. Aber in erster Linie sollte ich natürlich diese anderen Faktoren beachten. Und für mich ist dieses Thema Langlebigkeitsrisiko, Entnahmeplanung etc. wirklich der Hauptvorteil von einer ETF-Rentenversicherung und gar nicht allein dieser monetäre Vorteil, dass ich jetzt 2 Euro mehr jeden Monat raus habe, nur weil ich irgendwie Steuern nochmal zusätzlich spare. Ist ein toller Nebeneffekt, aber ich glaube, die anderen Effekte sind viel maßgebender für unser Leben. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Kriterien. Was muss eine ETF-Rentenversicherung haben, was muss ich beachten im Vergleich, dass ich wirklich eine gute ETF-Rentenversicherung für mich abschließe, die mich mein Leben lang begleitet. Thema Nummer 1 sind natürlich die Kosten. Ja, ich habe genauso wie beim ETF-Sparplan und Co. natürlich bei der Rentenversicherung nochmal die Kosten der Versicherung, also des Mantels, und auch die Kosten der Anlage der ETFs, das heißt eine TER. In der Regel wird das ausgeschildert als Effektivkostenquote. Diese Effektivkostenquote soll das Ganze vergleichbar machen, dass ich halt wirklich gucken kann von Versicherer zu Versicherer zu Versicherer, wie hoch ist hier ungefähr die Effektivkostenquote, dass ich wirklich vergleichen kann. In der Effektivkostenquote sind verschiedene Kostenpunkte drin. Also einmal, wie gesagt, die Fondskosten, die TER. Was dann noch hinzukommt, ist einmal die Kosten für den Abschluss, also eine Abschlussgebühr. Diese Abschlussgebühr kann auch sein, dass ich die separat bezahle, wenn ich einen Nettotarif mache. Das ist auch durchaus möglich, aber ich muss sie irgendwie mit einkalkulieren. Also die Beratungsfee am Ende, weil dieses Produkt kann man nicht selber abschließen. Und dann habe ich eben noch die Kosten vom Mantel, die eben für die Verwaltung von diesem Vermögen, fürs Langlebigkeitsrisiko, Absicherung, für Entnahmeplanung etc. vom Versicherer einbehalten werden. Und gemeinsam, also alle diese 3 Posten, wirklich all in all, sag ich mal, sind das eben die Effektivkosten. Und diese Effektivkosten geben wirklich einen sehr guten Rahmen oder ist eine gute Indikation für den Vergleich, dass ich wirklich alles daneben legen kann. Wo man ein bisschen aufpassen muss bei der Effektivkostenquote ist, mit welcher Rendite hier gerechnet worden ist. Weil das ist tatsächlich nicht bei jedem Versicherer gleich. In der Regel, wenn ich ja in ein reines ETF-Depot investiere, ist es eigentlich ganz gut, mal mit 6% zu rechnen. Und die Kosten sollten auf Basis eben von 6% Rendite pro Jahr berechnet werden. Das ist, sag ich mal, so ideal, außer man hat ein Mischportfolio, wo man irgendwie noch einen Teil anlegt. In festverzinsliche Anlagen würde ich aber nicht empfehlen. Wenn man noch jung ist, dann sollte man die Kraft von ETFs komplett am besten ausnutzen. Das heißt, hier ein bisschen Obacht, Vorsicht, Effektivkostenquote, auch ein bisschen gucken, auf welcher Basis wurde die berechnet, also mit welcher Rendite dahinter, dass ich auch wirklich einen vergleichbaren Wert habe. Aber in der Regel ist es so, dass die Versicherer da recht ähnlich unterwegs sind und irgendwas zwischen 4-6% angesetzt wird und man so ganz gut miteinander vergleichen kann. Jetzt ist die Frage natürlich, Hava, gib uns eine Benchmark, was ist irgendwie eine gute Effektivkostenquote? Ich würde sagen, wenn man noch jung ist, in den 30ern, dann sollte die Effektivkostenquote bei 1% liegen maximal für einen Provisionstarif, ja, weil diese 1% gehen ja von der Rendite dann ab. Das heißt, im Gesamten. Aber wenn ich zum Beispiel einen Nettotarif mache, wo eben die Provision exkludiert ist, was ich auch empfehlen würde, wenn man beispielsweise, sag ich mal, sehr viel Geld anlegt oder eine hohe monatliche Sparrate hat, ist das in der Regel günstiger. Da zahle ich halt die Beratungsfee upfront, meinen Berater upfront und habe dann auch nochmal einen höheren höheren Zinseszinseffekt, weil das nicht über die ersten 5 Jahre, sage ich mal, abgerechnet wird. Und da ist es so, dass die Effektivkostenquoten sehr gering sind. Die liegen bei 0,5-0,4%. Das heißt, sie kommen sehr nah an einen ETF-Sparplan tatsächlich dran, wo wir im Schnitt irgendwie bei einem ETF-Portfolio, was breit diversifiziert ist, zwischen 0,2 und 0,3% liegen. Also gar nicht so weit entfernt von der Gesamtkostenquote und von den Kosten, weil viele immer sagen, es ist so teuer. Nee, es kommt tatsächlich darauf an, wie man das Ganze angeht und was für einen Tarif man für sich wählt. Und ich sag mal, auch der Provisionstarif ist nicht schlecht. Es sind ja immer die gleichen Tarife, nur die Kostenstrukturen sind da ein bisschen anders. Wenn ihr euch dazu beraten lassen möchtet, kommt da gerne auch zu uns vorbei. Wir bieten wirklich beides an. Also ihr könnt bei uns sowohl Nettotarife abschließen und dann quasi ein Honorar bezahlen oder eben auch einen Provisionstarif abschließen. Wir beraten da sehr transparent und legen da eigentlich alles immer offen, was die Kosten angeht. Und so kann man für sich auch, finde ich, am besten entscheiden, was dann irgendwie ja im Rahmen ist. Aber die Kosten sind ja nicht das Einzige, sondern es kommen noch ein paar andere Faktoren mit hinzu. Das heißt, ich muss das Ganze in Einklang sehen, auch mit anderen Faktoren. Da kommen wir nämlich direkt auch zu Punkt Nummer 2, den ich unbedingt beachten würde bei diesem Thema, ist das Thema des Rentenfaktors, also auch ein hartes Kriterium, der Rentenfaktor. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, das verlinke ich natürlich auch jetzt mal hier, aber vielleicht kurz zusammengefasst, der Rentenfaktor ist sehr, sehr wichtig bei der Rentenversicherung, denn der sagt uns, wie viel monatliche Rente bekomme ich pro 10.000 Euro Kapital, die in dieser Rentenversicherung angelegt sind. Also mal als ein plumpes Beispiel irgendwie, ich habe 100.000 Euro angespart in so einer Rentenversicherung und dann muss ich die durch 10.000 teilen. Das heißt, ich bin beim Faktor 10 und dann nehme ich die 10 mal den Rentenfaktor, der mir gegeben wird innerhalb der Rentenversicherung und das kann zum Beispiel 30 sein. Das heißt, ich kriege 300 Euro monatliche Rente lebenslang ausbezahlt. Und du merkst wahrscheinlich schon an diesem Rechenbeispiel, je höher der Rentenfaktor ist, desto besser ist das Ganze für dich. Das heißt, auch das muss im Einklang der Kosten stehen, weil nur weil die Kosten sehr günstig sind und dann der Rentenfaktor sehr, sehr niedrig, bringt dir das auch relativ wenig, denn obwohl du mehr Kapital dann angespart hast, weil du geringere Kosten hast, ist vielleicht die monatliche Rente doch geringer als bei einem anderen Versicherer, die du bekommen würdest, weil der Rentenfaktor so niedrig ist. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Einklang und darauf sollte man unbedingt achten. Und dazu auch, wie gesagt, ich habe ein ganz langes Video zum Thema Rentenfaktor, aber wichtig ist, dass ihr nicht nur auf den aktuellen Rentenfaktor schaut, weil der berücksichtigt die aktuellen Gegebenheiten, sondern auch auf den garantierten Rentenfaktor. Das ist quasi die unterste Zahl, das unterste Level, mit dem ihr rechnen könnt für eure Altersvorsorge. Und es sollte auch keine Treuhänderklausel mit dabei sein im Vertrag. Das haben mittlerweile recht wenig Rentenversicherer, aber trotzdem darauf achten, dass eben keine Treuhänderklausel mit drin ist, weil die könnte diesen garantierten Rentenfaktor nochmal anpassen. Aber wenn ich eben diesen garantierten Rentenfaktor habe und den mit den anderen Vergleiche, dann habe ich auch wieder eine gute Indikation dafür, was macht irgendwie für mich Sinn und wo lege ich am meisten Wert drauf. Und ich glaube, wenn man dieses Thema eben für die Altersvorsorge wirklich macht, für diese lebenslange Rente, dann ist natürlich auch der Rentenfaktor sehr, sehr wichtig und sollte nicht vernachlässigt werden. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar der Fondsauswahl. Tatsächlich ist es so, anders als wie im Depot, habe ich beim Versicherer natürlich ein bisschen eingeschränktere Fondsauswahl. Ich kann jetzt nicht in alles Mögliche investieren. Ich kann auch nicht in Einzelaktien investieren. Meistens sind es große Indizes, ETFs. Es kommen auch immer mehr nach, je nachdem, wie die Nachfrage auch danach ist. Aber je nachdem, was dir besonders wichtig ist, würde ich natürlich auch darauf achten, worin kann ich denn genau investieren? Welche ETFs sind verfügbar? Sind das irgendwie ETFs, die mich, mein Portfolio ansprechen, die mein Risikoprofil ansprechen? Und ich würde sagen, mittlerweile gibt es da eine Top-Auswahl, aber natürlich so Nischenthemen, wenn ich Themen-ETFs mit reinnehmen möchte, ist das noch aktuell ein bisschen schwieriger über eine Rentenversicherung. Dafür ist dann zum Beispiel das Depot super geeignet, dass ich eben den Vermögensaufbau in etwas risikoreicheren Anlagen mache, wenn ich eben gewisse Themen mit besparen möchte und daran glaube. Und hier vielleicht auch noch ein anderes Thema, was, glaube ich, für viele ganz wichtig ist, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Natürlich gibt es auch mittlerweile viele nachhaltige ETFs nach den ESG-Kriterien, SRI oder PAB, Paris Aligned Benchmark. Je nachdem, welche Abstufung für dich wichtig ist, kann es natürlich sein, dass nicht jeder Versicherer auch genau diese Fondsauswahl hat. Das heißt, auch beim Thema Nachhaltigkeit nochmal ein bisschen draufschauen, entspricht das den eigenen Wert Werten, die man vertreten möchte? Und ist das auch in der Rentenversicherung als Auswahl irgendwie mit dabei? Kommen wir zu Punkt Nummer 4, den du dir unbedingt anschauen solltest, wenn du in die Auswahl für eine ETF-Rentenversicherung gehst. Und zwar ist das das Thema der Flexibilität. Das finde ich besonders wichtig, insbesondere wenn man noch sehr jung ist, am Anfang seines Lebens steht, kann natürlich noch ganz viel passieren, sowohl Positives als auch Negatives. Das heißt, dass ich vielleicht Sparbeiträge erhöhen kann, dass ich vielleicht mal pausieren muss, weil gewisse Umstände das zulassen, auch wenn es die Altersvorsorge ist, dass ich gegebenenfalls reduzieren muss, dass ich eine Elternzeit habe, die ich irgendwie überbrücken muss, kann. Je nachdem, was ich hier für Themen habe und wie weit fortgeschritten ich in meinem Leben bin, brauche ich natürlich eine gewisse Flexibilität. Und auch hier, das sind so ein bisschen die weichen Kriterien, sind Versicherer recht unterschiedlich. Also der eine bietet extrem viel Flexibilität und hat dann vielleicht Abstriche eben bei den Kosten oder beim garantierten Rentenfaktor. Ein anderer bietet etwas weniger Flexibilität und so muss man sich selber überlegen, welches Maß an Flexibilität ist mir wichtig, das aber auch unbedingt zu vergleichen. Also wie kann ich mit den Beiträgen hochgehen? Gibt es Deckelungen auch? Das gibt es nämlich in manchen Verträgen auch. Habe ich die Möglichkeit, einmal Anlagen zu machen? Und dann natürlich, welche Auszeiten kann ich nehmen? Kann ich pausieren? Kann ich wieder aufnehmen, wenn ich pausiere, dass ich eben das wieder fortführen kann? Welche Fristen habe ich da zu beachten? All das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiges Thema, was man sich unbedingt anschauen sollte und was man auch nicht vernachlässigen sollte, denn es muss auch zum eigenen Leben passen, dass man das Ganze langfristig umsetzt, weil Altersvorsorge ist ja ein Langfristprojekt, ein Marathon und kein Sprint. Und hier vielleicht nochmal ein Punkt, der als Mythos irgendwie immer wieder rumschwirrt, aber bei einer ETF-Rentenversicherung kann ich natürlich auch Teilentnahmen machen. Das gehört auch so ein bisschen zur Flexibilität. Wenn ich mal irgendwie Geld brauche oder so, ist das in der Regel möglich, das rauszuziehen, außer ich habe eine ETF-Basisrente. Ich gehe jetzt hier aber von einer privaten ETF-Rentenversicherung aus, wo das auf jeden Fall möglich ist. Und auch da kann man den Umfang vergleichen, ist bei jedem Versicherer ein bisschen anders, aber mittlerweile sehr flexibel, dass man sich auch Teile entnehmen kann und das Ganze dann quasi auch im Jetzt und Hier nutzen kann. Wichtig ist natürlich, wenn ich Teilentnahmen mache, die vor dem Renteneintritt stattfinden, vor 62 Jahren, dann zahle ich ganz normal Kapitalertragssteuer wie im Depot auch. Also besser eigentlich das über das Depot zu regeln, weil das ja Vermögensaufbau ist, wenn ich das wirklich vor 62 entnehmen muss. Aber im Notfall wäre das auf jeden Fall auch möglich und das ist auch super wichtig, finde ich. Denn auch hier, man weiß nie, was im Leben passiert. Vielleicht kriegt man mit 50 schon eine schwere Diagnose und möchte einfach auf dieses Geld zugreifen, weil man eine Weltreise machen möchte, weil man sich noch letzte Wünsche erfüllen möchte. Und dann ist das durchaus möglich, wenn ich eben keine Basisrente habe, sondern einfach eine private ETF-Rentenversicherung. Kommen wir zu Punkt Nummer 5 und zwar die Rentenphase und die Entnahme. Welche Möglichkeiten habe ich da? Auch da sind die Versicherer sehr unterschiedlich. Es gibt Möglichkeiten von, dass ich eine dynamische Rente habe, die noch am Aktienmarkt irgendwie angelegt ist. Dann gibt es Möglichkeiten, dass es zum Teil dynamisch ist, dass ein Teil irgendwie noch angelegt wird, dass ein Teil aber schon irgendwie umgeschichtet wird in Anlagen, die weniger stark schwanken. Oder es gibt auch konstante Renten, dass die Rente immer gleich bleibt. Also auch das kann man alles festlegen. Alle Versicherer sind recht unterschiedlich, welche Angebote sie da haben. Deshalb würde ich mir das auch auf jeden Fall nochmal anschauen und in dem Zuge natürlich auch die hinterbliebenen Versorgung. Also sprich, wie kann ich vererben während der Ansparphase und nach der Ansparphase, also in der Entnahmephase, wie ist das Erbe da geregelt? In der Regel wird alles vererbt in der privaten Säule. Das ist immer der Fall. Bei der Basisrente wieder anders. Das ist eben die Ausnahme, weil ich es dort ja schon steuerlich absetzen kann und es der gesetzlichen Rente ähnlich kommt. Aber eben da kann ich auch so ein bisschen drauf achten und sollte drauf achten, wenn mir das wichtig ist. Wie wird es vererbt? Wird es als monatliche Rente dann vererbt? Gibt es Garantiezeiten? Oder wird es auf einen Schlag? Wird das Vertragsguthaben ausbezahlt? Oder der aktuelle Stand? Was ist mir persönlich irgendwie wichtig? Auch da gibt es super viele Möglichkeiten, die die Versicherer tatsächlich anbieten und die man sich natürlich auch im Vergleich anschauen sollte, dass man für sich auch eine gute Entscheidung treffen kann, was einem da eben wichtig ist. Und letzter Punkt für heute, Punkt Nummer 6, den ich auch noch gerne mitgeben möchte, den sehr, sehr viele vernachlässigen, weil sie einfach im Internet irgendwas abschließen oder sehen, ist die Finanzstärke vom Versicherer. Es ist unglaublich wichtig, dass ihr ein gutes Rating habt bei Standard & Poor's, Morgen & Morgen etc. Es gibt ja viele Ratingagenturen, aber achtet auf die Finanzstärke eures Versicherers. Warum ist das so wichtig? Ihr bekommt von diesem Versicherer später eine lebenslange Rente ausbezahlt. Und wenn dieser Versicherer nicht finanzstark ist, wenn die Tendenz da ist, dass es irgendwie mit den Finanzen nicht so gut aussieht, dass ein Pleiterisiko da ist, weil die Finanzstärke nicht gegeben ist und das nicht über mehrere Jahre nicht gegeben ist, dann habt ihr hier auch ein Risiko für eure Altersvorsorge. Deshalb würde ich nicht einfach wahllos den nehmen, der irgendwie am günstigsten ist und den besten Rentenfaktor vermeintlich anbietet, aber wo das Rating halt grottenschlecht irgendwie ist und man Angst hat, dass man überhaupt eine Altersvorsorge ausbezahlt bekommt. Das ist ganz, 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 ganz wichtig zu verstehen. Darauf würde ich immer achten, dass ihr wirklich sehr finanzstarke Versicherer wählt, mindestens ein Rating von FFF, am besten FFF Plus. Dann habt ihr hier wirklich einen sehr starken, finanzstarken Versicherer. Die Solviditätsquote ist dann auch gut und ihr habt da einfach ein gutes Paket. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen abstrakt, aber es ist unglaublich wichtig, dass man auch darauf in seiner Auswahl achtet und das nicht irgendwie unter den Tisch kehrt oder so, weil das bringt einfach nichts, wenn man dann alle anderen tollen Kriterien hat, aber die Finanzstärke des Versicherers nicht gegeben ist und man da so ein bisschen um sein Geld bangt. Auch wichtig, weil anders als im Depot ist das kein Sondervermögen, was innerhalb der ETF-Rentenversicherung angelegt ist. Deshalb muss ich genauso wie bei der Auswahl meiner Bank darauf achten, dass ich hier einfach einen finanzstarken Versicherer habe. Ja, es gibt Absicherungsmechanismen bis zu einem gewissen Grad, so wie es bei der Bank eben auch ist, mit der Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Aber beim Thema Altersvorsorge sprechen wir wahrscheinlich über höhere Summen. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass ihr da auf eine gute Finanzstärke achtet. Aber es gibt sehr viele sehr, sehr gute und sehr finanzstarke Versicherer da draußen. Ja, ein Fazit für diese Podcast-Folge. Eine ETF-Rentenversicherung zu vergleichen ist unglaublich wichtig für die Auswahl, für die eigene Auswahl. Deshalb schaut da auf jeden Fall auf die Effektivkostenquote, auf den garantierten Rentenfaktor, auf Themen wie Flexibilität, Hinterbliebenenabsicherung, aber auch natürlich auf die Finanzstärke von eurem Versicherer und die Fondsauswahl, wenn das für euch eben ein wichtiges Kriterium ist, Thema Nachhaltigkeit etc. Und dann habt ihr hier ein gutes Gesamtpaket. Ich würde euch immer empfehlen, wenn ihr das selber nicht hinbekommt, ist es schwierig, sowas selber zu vergleichen. Es sind sehr komplexe Produkte und sie sind eigentlich, also man kann sie eigentlich nur in der Beratung abschließen oder bei irgendeinem Vermittler, sag ich mal. Dann kommt da gerne in die unabhängige Beratung. Es kostet euch kein Cent deut mehr, als wenn ihr das irgendwie selber macht in dem Sinne. Und dann könnt ihr euch auch gerne anschauen, wie gesagt, auch bei uns beispielsweise eben einen Nettotarif, vielleicht einen Provisionstarif, was auch immer besser zu euch passt und die Gesamtauswahl, dieser Gesamtvergleich einfach nochmal mit einem Berater durchgehen, Fragen klären und wirklich verstehen, ist dieses Produkt jetzt das Richtige für mich und macht das für mich Sinn oder gibt es noch gewisse Fragen, die ich da habe, weil es ist wirklich eine wichtige Entscheidung. Altersvorsorge, wie gesagt, das ist nicht wenig Geld, was man da anlegt. Deshalb ja, empfehle ich da auf jeden Fall eine Beratung und natürlich auch unsere Beratung. Schaut euch dafür gerne auch mal unsere Bewertungen an auf Google. Dann bekommt man, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür oder Proven Expert, wie das so bei uns abläuft, was so Thema ist. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr natürlich gerne auch immer schreiben an support@femens-finanzen.de. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du eine super gute Übersicht bekommen hast über die Themen, die wichtig sind bei der Auswahl von einer ETF-Rentenversicherung. Und du jetzt selbstbewusst bist, das Thema anzugehen, wirklich auch eine gute Auswahl zu treffen, gegebenenfalls in die Beratung zu kommen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich. Und in diesem Sinne würde ich mich natürlich auch freuen über dein Thumbs up auf YouTube, wenn dir die Podcast-Folge gefallen und geholfen hat, für dich eine gute Entscheidung zu treffen. Und natürlich auch über deine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify, wenn du das Ganze anhörst. Motiviert uns jede Woche, neuen frischen Content für euch zu erstellen und unser tiefes Wissen in diesem Bereich zu teilen und auch ganz viele praktische Erfahrungen, die wir auch schon in diesem Bereich gemacht haben. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen und hören uns in der nächsten Woche.